Euch sehe ich auch ohne Brille gut, nur meine eigene Vorbereitung nicht mehr. Ja gut, jetzt habe ich eigentlich schon meinen eigenen Einstieg ein bisschen untergraben. Aber stellt euch mal folgende Situation vor. In unserem Bezirk, in einem Ort, wird geistlich-theologisch Blödsinn verzapft. Und ihr seid aber jetzt nicht vor Ort, ihr seid verantwortlich, Bezirksleitung oder Gemeindeleitung oder auch mal in meiner Rolle als Gemeinschaftspastor. Ihr seid also verantwortlich, ihr seid aber nicht vor Ort. Ihr müsst also einen Brief schreiben. Was macht ihr? Wie steigt ihr da ein? Und dann wollt ihr noch einen zweiten Brief schreiben an alle Gemeinschaften drumherum, wo dieser Blödsinn noch nicht verzapft wird. Aber wo ihr natürlich gerne vorbauen möchtet, dass das auch gar nicht erst passiert. Das ist genau die Situation, in der Paulus ist, als er den Epheserbrief schreibt. Der Kolosserbrief, in Kolosse gab es diese Irrlehre, diesen Blödsinn, der da verzapft wurde. Und die Gemeinden drumherum, die wollte Paulus jetzt impfen, dass das bei denen gar nicht erst passiert, gar nicht erst so weit kommt. Der Epheserbrief ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Rundbrief. Nicht nur an die Gemeinde in Ephesus, sondern an die ganzen Gemeinden. Wenn ihr wissen wollt, welche Gemeinden das sind, könnt ihr die Sendschreiben euch angucken. Die gehen nämlich an dieselben Gemeinden. Ja, die Sendschreiben in der Offenbarung, Offenbarung 2 und 3, die beiden Kapitel. Wahrscheinlich ist der Epheserbrief an dieselben Gemeinden gerichtet. Darüber streiten die Gelehrten noch. Auf jeden Fall ist der Epheserbrief ein Impfstoff, momentan ganz aktuell, ein Impfstoff gegen die Irrlehren, die in Kolosse grassieren. Im Kolosserbrief nennt Paulus Ross und Reiter. Er sagt genau, was ist da los. Das tut er im Epheserbrief nicht, sondern er bringt gute, gesunde Lehre, die aber als Impfmittel wirken soll, vorbeugend gegen die Irrlehre von Kolosse. Und das Faszinierende ist, wie fängt Paulus diesen Brief an? Wie würdet ihr diesen Brief anfangen? Okay, bei Paulus ist das gar nichts so Besonderes. Paulus fängt die Briefe nämlich alle gleich an. Was meint ihr? Womit fängt Paulus fast alle seine Briefe an? Also nach der Grußformel. Keine Idee? Oder traut er euch nur nicht? Es kommt immer ein Lobpreis. Manchmal nur ein Vers, manchmal ein ganzer Abschnitt. Aber es kommt immer ein Lob Gottes, ein Lob Jesu, ein Dank für das, was da ist. Selbst in Korinth, wo es drunter und drüber ging. Also die Gemeinde in Korinth als Pastor zu übernehmen, wäre eine Strafversetzung. Ja, da war es also wirklich katastrophal. Aber Paulus fängt sogar mit einem Dank für die Gemeinde an. Also Lob Gottes und Dank für die Gemeinde. Und auch im Epheserbrief fängt er damit an. Und dieser Lobpreis im Epheserbrief, der hat für mich was Zwiespältiges. Ich finde ihn einen der kraftvollsten Lobpreise, die es gibt. Ich traue mich aber ganz selten darüber zu predigen. Warum, werdet ihr gleich noch merken, denke ich mal. Aber ich habe die Woche ja wirklich viel gebetet. Herr, was ist dran? Und dann hatte ich immer wieder diesen Lobpreis hier im Kopf und habe gesagt, okay, Herr, also ich will jetzt nicht sagen, Gott hat mir das gegeben, aber jedenfalls hat er mir nichts anderes gegeben, sondern es kam immer wieder dieser Text. Und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn ich dem normalerweise großräumig aus dem Weg gehe, dann ist es jetzt mal dran. Lasst uns mal lesen. Und zwar habe ich den unterteilt. Dieser Lobpreis ist aufgeteilt praktisch in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also ganz stark auch theologisch gegliedert, geprägt. Und wir gucken uns heute mal nur den ersten Teil an. Jetzt könnt ihr raten, vielleicht kommen wir zu Pfingsten, nehme ich dann mal den Heiligen Geist vorne weg. Normalerweise wäre ja der zweite Teil der Sohn und dann der Heilige Geist. Aber Pfingsten ist natürlich Pfingsten. Also werden wir die Reihenfolge vielleicht mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Übrigens, im Griechischen ist der ganze Abschnitt Vater, Sohn, Heiliger Geist ein einziger Satz. Der Luther hat schon mindestens 2 Punkte reingemacht. Wenn er moderne Übersetzungen liest, sind da bestimmt noch ein paar Punkte mehr. Also das Ganze mal in mehrere Sätze unterteilt, aber im Original ist das Ganze ein einziger Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Alles klar? Jetzt wisst ihr, warum ich, jetzt habt ihr den ersten Punkt schon mal mit, warum ich dem normalerweise aus dem Weg gehe als Predigttext. Da steckt wahnsinnig viel drin, ist aber wahnsinnig viel auch kompliziert formuliert. Lasst uns mal gucken, dass wir das Ganze auseinandernehmen und ein bisschen erklären. Das erste ist noch relativ klar. Gelobt sei Gott. Halleluja, hebräisch. Hier ist natürlich griechisch geschrieben und wir haben es jetzt auf Deutsch. Aber gelobt sei Gott, hebräisch wäre, ist Halleluja. Damit steigt Paulus ein mit einem großen Halleluja. Mit einem großen Gelobt sei Gott. Aber dann ist ja die Frage, und das macht Paulus dann, ja, welcher Gott eigentlich, wer ist eigentlich dieser Gott und was hat er für uns getan? Und das kommt dann in den weiteren Satzteilen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es geht nicht um irgendeinen Gott oder Götzen. Interessant, im Alten Testament wird Gott oft charakterisiert, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Väter. Aber seit Jesus ist eigentlich das herausragende Merkmal Gottes, er ist der Vater Jesu. Der Jesus in diese Welt gesandt hat, das ist so ein bisschen so zur Dreieinigkeit, der Vater und der Sohn senden den Heiligen Geist, der Vater und der Geist senden den Sohn und Sohn und Geist verherrlichen den Vater. Ja, also immer zwei sind verherrlichen auch den Dritten. Ja, aber der Vater, das entscheidende Merkmal des Vaters ist, er ist der Vater Jesu, der Jesus geschickt hat, um uns freizukaufen. Das könnte man jetzt schon als eigene Predigt machen. Das heißt, der Vater hat seinen Sohn gegeben. Weiß nicht, also ein Pfarrer erzählte mal, diesen Opfertod Jesu, den will er gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, denn er kennt ein Ehepaar, die sagen, ein Vater, der seinen Sohn so leiden lässt und in den Tod gibt, der kann ihnen gestohlen bleiben. Mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Muss man mal einen Moment drüber nachdenken, was man dazu sagt. Die haben ja was begriffen, dieses Ehepaar. Ja, die jetzt nicht zu Jesus gekommen sind, nicht an Gott, also mit diesem, die irgendwo, ja, das ist, sie kennen diese Aussage der Bibel, aber damit wollen sie nichts zu tun haben, weil sie das so grausam finden. Ja, der Vater, der seinen Sohn gibt, damit wir leben dürfen. Das ist ein Ding, mit dem kann man sich durchaus mal auseinandersetzen. Ich denke, für viele von uns, besonders für die, die damit aufgewachsen sind, ist das so eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man da mal einen Moment nach drüber nachdenkt, dann muss man eigentlich sagen, daran ist nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich. Darüber kann man fröhlich diskutieren. Kann man durchaus auch so sehen wie dieses Ehepaar. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Interessant ist, dass das Wort segnen und das Wort loben hier dasselbe Wort ist im Griechischen. Eulogeo, Gutes sagen. Ja, also wenn ich über euch, die ihr heute hier die Musik gemacht habt, was Gutes sage, dann ist das ein Lob. Kann man machen. Ich freue mich, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank dafür. Gutes sagen. Aber wenn ich über jemandem Gutes ausspreche, was Gott ihm geben möchte, dann ist das ein Segen. Ja, ich sage das Gute über demjenigen aus, was Gott ihm geben will. Und hier haben wir eben beides. Gelobt sei Gott, weil ich kann Gott, was will ich Gott segnen? Wäre rein sprachlich möglich, hier zu übersetzen, gesegnet sei Gott. Aber dieses Wort bedeutet nun mal beides und ist völlig richtig, hier zu sagen, Gott kann ich loben, Gutes über ihn sagen. Das geschieht ja hier. Und wenn Gott über uns Gutes sagt, dann ist das ein Segen. Oder wenn ich jemandem zuspreche, was Gott ihm Gutes geben möchte, wenn ich also Gutes über ihm ausspreche, dann ist das ein Segen. Das werden ja nachher auch die beiden nochmal tun für uns. Uns zu sagen, zu singen, was Gott uns geben möchte. Das ist segnen. Ja, der Vater, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Und zwar mit allem geistlichen Segen im Himmel. Was wünschen wir uns an Segen? Hier heißt es, dir ist alles gegeben. Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Da fehlt nichts, was Gott gibt, ist vollkommen. Ja, ich sage gerne, das Vollkommene, das gibt es im Himmel. Hier auf der Erde hat alles irgendwo seine Grenzen. Ja, das Vollkommene wird es auf dieser Erde nie geben. Natürlich sollen wir uns Mühe geben, bin ich immer dafür, dass wir gerade, wenn wir für Gott etwas tun, dass wir uns Mühe geben, es so gut wie möglich zu machen, so gut ich es mit meinen Mitteln kann. Aber vollkommen wird es nie sein. Das ist genau der, ich habe mal einen guten Vortrag gehört über den Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektionismus. Im Ergebnis oft schwer zu unterscheiden. Aber es ist ein entscheidender Punkt. Bei der Exzellenz tue ich aus Liebe zum anderen und zu Gott das, was mir möglich ist, so gut wie möglich. Bei Perfektionismus ist mein Ziel, es soll perfekt sein, und zwar um seiner selbst willen oder sogar um meinetwillen. Da geht es plötzlich um mich und nicht mehr um die Sache, nicht mehr um Gott, nicht mehr um die Menschen, denen ich dienen möchte. Und wenn Gott etwas gibt, ist es vollkommen. Gott hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und zwar durch Christus. Also wir merken, wir können das gar nicht ganz trennen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Trotzdem, hier ist immer noch der Vater der Handelnde. Gelobt sei Gott, ja, der uns gesegnet hat durch Christus. Durch Jesus haben wir diesen Segen. Und es, ja, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, diesen Segen zu empfangen, diesen Segen zu bekommen, ist eben durch Jesus. Der Segen kommt vom Vater durch Jesus, manchmal noch zugesprochen von einem Menschen zu uns. Ja, hier hat also Luther schon mal einen Punkt gesetzt, aber eigentlich geht der Satz hier noch weiter. Denn jetzt kommt eine Begründung, denn in ihm hat er uns erwählt. Zu diesem Stichwort gibt es regalmeterweise Literatur. Ich habe sie nicht gelesen. Nicht alles. Also ein bisschen was dazu habe ich natürlich mal gelesen in meiner Ausbildung und auch vielleicht danach nochmal. Aber was heißt das? Ja, habe ich jetzt einen freien Willen und kann mich frei entscheiden für oder gegen Gott? Oder bin ich erwählt oder nicht erwählt und damit ist festgelegt, ob ich komme oder nicht komme? Das ist also in der Theologie daraus gemacht worden. Aber ich glaube, man muss es gar nicht so schwarz-weiß. Das ist menschliches Denken, entweder oder. Wenn wir mit Gott zu tun haben, gibt es immer Dinge, die wir nicht in unser Logiksystem reinkriegen. Und wenn wir versuchen, sie da rein zu zwängen, wird es schräg. Gibt es noch mehr Themen? Das hier ist allerdings eins davon. Und es gibt verschiedene Dinge. Ein interessantes Bild habe ich mal gesehen, dass Gott uns anspricht. Wenn Gott uns anspricht, ist das immer, er erreicht zunächst mal einen geistlich Toten. Denn ein Mensch ohne Jesus ist geistlich tot. Und die Frage ist, kann ein geistlich Toter, kann ein Toter sich für irgendwas entscheiden? Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Toter noch sagt, was er im Sarg tragen möchte? Entweder er hat es vorher festgelegt oder er kann es nicht festlegen. Ja? Also der kann nichts mehr sagen. Der kann sich nicht mehr äußern. Der kann auch nicht mitkommen und den Sarg aussuchen. Oder die Stelle auf dem Friedhof, wo er gerne begraben werden möchte. Entweder hat er es als Lebender vorher geklärt, oder es geht nicht. Ja, das ist einfach eine Sache, das funktioniert nicht. Und ein geistlich Toter kann sich für nichts entscheiden. Das ist erstmal die Sache. Und Ulrich Pazani hat das mal deutlich gemacht an Lazarus. Ja? Was konnte Lazarus, als er da im Grab lag, von sich aus tun? Eigentlich gar nichts. Erst als ihn das Schöpferwort trifft, Lazarus, komm raus. Das Wort Jesu ist in diesem Moment das Schöpferwort. Das Wort, das Leben schafft, das Leben gibt. Und in diesem Moment konnte Lazarus sich entscheiden, diesem Ruf zu folgen oder drin liegen zu bleiben. Aber vorher nicht. Ja? Jede Bekehrung ist eine Totenauferweckung. auch unsere eigene war das. Und das heißt also, wenn wir Menschen einladen wollen zu Jesus, dass sie zum Glauben kommen, dann müssen wir glauben, dass Gott Tote auferweckt, denn sonst hat es von vornherein keine Chance. Nur wenn Gott in diesem Moment einen geistlich Toten zum Leben erweckt, von mir aus durch das Wort, das wir sprechen, dann kann der auch aufstehen. Dann kann er sich entscheiden, sonst nicht. Und Gott hat uns angesprochen. Gott hat uns gerufen. Und wir hatten die Chance, und wenn wir heute zu Jesus gehören, dann haben wir sie genutzt, dann haben wir Ja gesagt. Dann haben wir diesem Ruf gefolgt. Gott hat uns angesprochen, Gott hat uns herausgerufen. Ja, die Gemeinde, griechisch Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Das Wort bedeutet herausgerufen. Und deshalb sind wir heute dabei. Und ehe der Welt Grund gelegt war. An anderer Stelle im Römerbrief sagt Paulus mal, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Wir waren draußen, wir waren Fremde, wir hatten nichts mit Gott zu tun, als Jesus für uns gestorben ist. Und hier geht er noch weiter zurück. Er sagt, Gott hat schon gewollt, dass du dazugehörst, bevor die Welt geschaffen war, in die du geboren bist. Also diese Gnade Gottes, die läuft dem voraus, die ist dem vorausgegangen. Mich wollte mal ein Mädchen provozieren, 17 Jahre alt damals, war im Kreis junger Erwachsener dabei gewesen, obwohl sie eigentlich erst 17 war, also da noch gar nicht hingehörte. Und da war gerade Thema Gebet dran gewesen, sie war nicht gläubig. Und da haben sie eben auch gesagt, beten kann ich nur durch den Heiligen Geist. Gut, hätte ich so auch nie gesagt, aber das war so eine These, die da kam. Am nächsten Tag saß sie mit im Gottesdienst, wir hatten Gottesdienst mit anschließend Kaffee trinken, dann saß sie beim Kaffee, weiß gar nicht mehr, ob sie sich gezielt zu uns gesetzt hat oder ob sich das ergeben hat, dass sie mit uns am Tisch saß. Ich war den Freitag nicht da gewesen. Und am Sonntag löchert sie mich dann, das und das haben die gesagt, stimmt das, kann ich nicht beten. Ich bin ja nicht gläubig, habe also nicht den Heiligen Geist, kann ich also nicht beten? Da überlegt mir erstmal einen Moment, was hättet ihr denn gesagt? Na gut, das würde den Rahmen sprengen, wenn jetzt jeder mal so sagen würde, was er drauf gesagt hätte. Und ich habe damals gesagt, ich glaube immer noch, dass es richtig war. Weißt du, wenn der Heilige Geist nicht an dir arbeiten würde, würdest du mir diese Frage gar nicht stellen. Dass dich das Thema beschäftigt, dass es dich juckt, dass es dich kratzt, dass du möglicherweise gar nicht beten kannst, weil du ja noch nicht Ja dazu gesagt hast, das zeigt mir, dass der Heilige Geist dir schon längst auf den Fersen ist. Ich habe da noch ein paar Gespräche mit ihr gehabt. Irgendwann hat sie den Kontakt abgebrochen und ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also sie ist ungefähr 5 Jahre jünger als ich. Also wäre sie jetzt auch Mitte 50 schon, so Anfang Mitte 50. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber wenn wir geistliche Fragen anfangen zu stellen, dann ist das schon ein Werk des Heiligen Geistes, denn ein Toter stellt keine Fragen. Ehe der Welt Grund gelegt war. Gott ist der Anfang, auch der Anfang unserer Bekehrung. Egal, ob die schon war oder noch aussteht, Gott ist der Anfang. Nicht in erster Linie. Natürlich auch die Menschen, die uns von Jesus gesagt haben. Natürlich haben die auch was damit zu tun. Aber das macht Paulus ja hier deutlich. Noch selbst bevor die da waren, hat Gott diesen Ruf schon beschlossen. Aber wozu? Also wir sind auserwählt, ehe der Grund gelegt war. Wozu denn? Dass wir heilig sein sollen. Heilig heißt abgesondert für Gott. Gott hat euch und hat mich berufen und auserwählt, dass wir ganz für ihn da sein sollen. Ja, die Geräte im Tempel durfte die Frau des Priesters nicht für Suppe kochen nehmen, sondern die waren nur für den Gottesdienst. Sie waren heilig, die waren nur für den Gottesdienst da. Und wenn wir heilig sind, heißt das, wir sind ganz und gar für Gott da. Dann kommt nochmal Zustand und Stellung. In eurer Stellung vor Gott, wenn ihr zu Jesus gehört, seid ihr in eurer Stellung vor Gott Heilige. Und es kommt ja gleich noch besser. Ja, Gott sieht euch, sieht mich als Heilige an. Was unseren Zustand angeht, sind wir eher Scheinheilige. Ich war die letzten Tage ziemlich entnervt und das hat meine Frau ziemlich abgekriegt. Das war nicht unbedingt heilig. Aber in unserer Stellung vor Gott, wenn Gott uns ansieht, sieht er durch Jesus Heilige. Wenn er sich anguckt, was wir so treiben, dann ist da manches eher scheinheilig. als heilig. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, wir sind erwählt, dass wir heilig sind und untadelig vor ihm. Mal ganz ehrlich, wenn du mal ganz ehrlich den Tag gestern und den Halbvierteltag heute durchgeht, findet ihr da nichts, was man tadeln könnte? Ich bei mir schon. Ich brauche da heute nicht lange nachzudenken. Das ist vielleicht auch unterschiedlich, nicht jeden Tag so heftig, aber mir fallen da schon ein paar Sachen an, für die ich mich tadeln könnte. Oder für die Gott mich tadeln könnte. Aber wir sind erwählt, weil Jesus für alles bezahlt hat, was ich gestern und heute verbockt habe und davor auch und was noch kommt auch, stehe ich vor Gott untadelig da. Dazu hat er mich erwählt, dazu hat er dich erwählt. Versteht ihr, was das, also theoretisch kann ich das ja sagen, ich kann ja auch drüber reden, aber wirklich erfassen, was das heißt. Ja, also wenn ich vor irgendwelche Kollegen trete, vor den Chef trete, vor meine Frau trete, dann fällt denen ganz viel auf, was da alles nicht so richtig koscher ist. Aber wenn ich vor Gott trete, sagt er, ja, okay, da war vielleicht was, aber dafür hat Jesus bezahlt. Das ist vom Tisch, das ist weg, das wird nicht mehr benannt. Und zwar in der Liebe. Hier wird nicht definiert, welche Liebe, aber ich denke, hier ist die Liebe Gottes zu uns gemeint. Aber natürlich auch die umgekehrte, die Liebe, die Gott uns gibt, die Gott in uns reinlegt, mit der wir ihm begegnen können. Wir sind erwählt und vorherbestimmt. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Ihr dürft Kinder Gottes sein. Ja, könnt gerne noch mal einmal einen Schub Frischluft reinlassen. Gott hat das so gewollt. Gott hat gewollt, dass wir seine Kinder sind. Das ist sein Plan gewesen. Und zwar durch Jesus Christus. Ja, Anfang des Johannesevangeliums, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind es. Durch Jesus. Durch den Glauben an ihn, durch das, dadurch, dass wir das angenommen haben, was er uns gegeben hat. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn wir zu Jesus gekommen sind und dadurch Kinder Gottes geworden sind, dann ist es genau das, was Gott Freude macht. Ja, kennt ihr das Gefühl, man möchte jemanden besuchen oder irgendwie steht vor der Tür und man ist sich nicht so ganz sicher, bin ich da jetzt willkommen oder nicht? Es gibt bestimmt Adressen, wo wir das wissen. Ja, wenn ich nach Hause gekommen bin zu meinen Eltern, war ich immer willkommen, ohne Wenn und Aber. Aber es gibt andere Leute, da weiß man das nicht so genau, bin ich da jetzt willkommen oder nicht. Bei Gott bist du willkommen. Der hat Freude daran, dass du Jesus angenommen hast oder wenn du Jesus annimmst und dadurch sein Kind wirst. Das ist etwas, woran Gott wohlgefallen hat, woran Gott Freude hat, was ihm den Tag versüßt, hätte ich beinahe gesagt, ja. Wenn einer zum Glauben geht, ein Sünder zum Glauben kommt, ist Party im Himmel, weil sich der Chef freut und die ganze Mannschaft mitfeiert. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das heißt, dass wir Kinder Gottes werden, ehrt Gott. Ja, daraus entsteht ein Lob für seine Gnade. Diese Gnade, die Gott uns entgegenbringt, mit der er uns begnadigt hat, ja, das habe ich ja eben schon gesagt, alles, was gewesen ist, ist vom Tisch, denn wir sind begnadigt in dem Geliebten, in Jesus Christus. Und dann, also das ist eine Sache, die macht Paulus gerne, dann nimmt er dieses Stichwort in ihm und dann geht es über Jesus weiter. Aber das kommt ja dann bei der übernächsten Predigt. Bei der nächsten machen wir erstmal unten weiter, weil das besser zu Pfingsten passt. Was heißt das jetzt für uns? Du verdankst diesem Gott alles. Also erstmal bist du sein Geschöpf. Ganz klar, ja? Aber wenn du jetzt auch zu, und das gilt ja für jeden Menschen, egal ob gläubig oder nicht gläubig oder gläubiger Moslem oder was auch immer, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit der Formulierung, alle Menschen sind Brüder. weil Brüder haben mindestens ein gemeinsames Elternteil und Kinder Gottes werden wir durch Jesus. Also kann ich als Bruder oder Schwester eigentlich nur die bezeichnen, die zu Jesus gehören. Aber wir sind alle Geschöpfe dieses Gottes. Also was die Leute damit meinen, ist ja oft richtig. Trotzdem tue ich mich damit ein bisschen schwer. Ja, also Kinder Gottes sind wir durch Jesus, vorher nicht. Aber wir alle sind Geschöpfe Gottes. Das ist das Erste, was wir von ihm haben. Dann, dass wir begnadigt sind, Kinder Gottes geworden sind, ist sein Werk. Er hat es getan. Entschuldigt, aber unsere Bekehrung wäre gar nicht möglich gewesen, ohne das, was Gott vorher getan hat. Ja, deshalb liegt die Wurzel bei Gott. Du verdankst ihm, dass du zu Jesus gehören kannst. Dass Jesus überhaupt gekommen ist in diese Welt, dass du begnadigt bist, dass du Kind Gottes bist. Und du verdankst ihm allen Segen deines Lebens. Gott ist auf deiner Seite. Paulus sagt das an anderer Stelle, auch im Römerbrief, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Und da ist es wichtig, uns bewusst zu machen, ja, Gott ist an unserer Seite. Manchmal stehen wir da und denken, also hatten wir jetzt auch in den Losungen immer mal, in den Andachten, dass wir das manchmal nicht sehen, dass Gott so lange wartet, bis er eingreift. Dass wir das Gefühl haben, der hat uns vergessen, der hat uns verlassen, der hat sich vielleicht sogar gegen uns gestellt. Das kann manchmal so ein Gefühl sein. Aber Gott ist auf deiner Seite und du kannst jederzeit mit ihm auch ins Gespräch kommen. Gott will dich in seiner Nähe haben. Gott freut sich von ganzem Herzen, wenn du kommst. Er möchte dich in seiner Nähe haben. Ich habe mal selber vorne gestanden und im Lobpreis auch gesungen und da hatten wir dieses Lied, auf den Stufen vor seinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät. Aber es ging mir um die zwei Zeilen, die ich gerade hatte. Und plötzlich ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Normalerweise würde ich da umkommen als Sünder auf den Stufen vor seinem Thron. Es würde Buff machen, ich wäre verdampft, da könnte ich nicht leben, da könnte ich nicht existieren. Es ist unmöglich. Nur durch die Gnade, nur weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat, kann ich da existieren. Ist euch das bewusst, dass Lobpreis eine lebensgefährliche Sache ist? Ja? Wenn ich nicht den Schutz Jesu hätte, wenn ich nicht unter seinem Blut stehe, ginge das nicht. Ich könnte nicht in die Gegenwart Gottes kommen und da fröhliche Lieder singen. Es geht nicht. Nur weil er die Voraussetzungen geschaffen hat. Gott will dich in seiner Nähe haben. Und für manche ist das eben ganz besonders der Lobpreis, für manche ist es eine schöne Kirche, für was euch hilft, in die Nähe Gottes zu kommen, das ist ein anderes Thema. Gott hat dich gesegnet, habe ich hier geschrieben, jetzt im Moment fällt mir auf, eigentlich hätte ich das in die Gegenwartsform. Gott segnet dich. Er hat dich gesegnet, das ist richtig, was hier steht, aber er segnet dich jeden Tag neu. Gott will dir Gutes geben, Gott wird dir Gutes geben, Gott segnet dich. Durch Gott bist du unendlich reich, ja? Mit allem geistlichen Segen im Himmel bist du gesegnet. Reicher geht nicht, egal wo du materiell stehst. Ja klar, wie war das, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Ja, also wenn man genug hat, das gibt schon eine gewisse Gelassenheit. Aber selbst ohne sind wir unendlich reich. Was du in Jesus hast, hast du vom Vater. Ja, das ist also nur ein kleiner Hinweis. Also ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich fast nur zum Vater gebetet. Und das hat also wirklich Leute gestört. Die sind dann natürlich bezeichnenderweise nicht zu mir gekommen, sondern zu meiner Mutter. Sagt, stimmt's bei dem Geistlich, der betet ja gar nicht zu Jesus. Meine Mutter dann gefragt, wie fängt nochmal das Gebet an, das Jesus uns selber gelehrt hat? Okay, damit war das Thema dann erledigt. Ja, es ist letztendlich egal, weil es ist der eine Gott, zu dem wir beten. Wie wir ihn jetzt anreden, ist gar nicht entscheidend. Aber Jesus gibt uns das, was er vom Vater hat. Ja, also das ist auch, deswegen ist eben auch der Vater so wichtig und so wertvoll für uns. Deshalb gib diesem Gott die Ehre. Gelobt sei Gott. Das war übrigens der einzige Hauptsatz in diesem ganzen Text. Gelobt sei Gott. Und dann haben wir all das, was wir von ihm haben. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen in diese Woche. Ja, ich habe eben gesagt, ich bin so gereizt, genervt, dass ich, wenn das Nächste kommt, was mich nerven will, ich das entgegenhalte. Ich bin ein Geliebter Gottes. Ich bin von Gott gesegnet. Hör auf, mich zu nerven. Oder das, was mich nervt, das kann ich weitergeben an Gott. Ich bin und du bist ein Gesegneter Gottes. Und wenn diese Woche Dinge kommen, die dir Angst machen, wenn Dinge kommen, die dich ärgern, wenn Dinge kommen, die dich klein oder fertig machen wollen, dann schreib dir das ganz groß irgendwo hin. Ich bin geliebt von Gott. Ich bin gesegnet von Gott. Ich bin erwählt von Gott. Der will mich haben. Hier geht es nicht um Ausgrenzung, darum, dass vielleicht manche nicht erwählt sind oder irgendwas. Hier geht es darum, du bist erwählt. Nimm's doch an. Und ja, wenn dir Menschen vielleicht sagen, ich kann mit dir nichts anfangen, das tut weh, ich kenne das Gefühl. Aber dann halt dem entgegen, okay, Gott schon. Der hat mich erwählt. Du meinst, du kannst mit mir nichts anfangen, kann ich dir nicht helfen, dein Problem. Ich weiß, ich bin von Gott erwählt. Der kann was mit mir anfangen, der will was mit mir anfangen. Der will mich in seiner Nähe haben. Und dann geht erhobenen Hauptes durch diese Welt. Wir dürfen tatsächlich diese Krone tragen. Wir sind keine Königskinder, wir sind mehr, wir sind Gotteskinder. Und dieser Gott steht zu uns und der will uns haben. Lasst uns mit ihm reden. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns haben willst, dass du uns in deiner Nähe haben willst, dass du uns das so zugesagt hast. Und du weißt doch um die Augenblicke, wo mir das nicht vor Augen gestanden hat. Und ich bitte dich, dass du uns das immer und immer wieder vor Augen stellst. Mit diesem Text, mit Liedern. Du hast 1000 Wege, wie du das tun kannst, wie du uns in der Situation daran erinnern kannst. Lass uns doch das begreifen und festhalten, dass du uns haben willst und dass du uns berufen hast, etwas zu sein zu deiner Ehre. Amen.